Herzlichen Dank. Wir singen alle mit und freuen uns mit, wenn der Glaube aufgebaut wird und wir einfach innerlich schon eingestimmt werden, um in der rechten Einstellung das Wort des Herrn zu hören. Und das schenke uns der Herr heute an diesem Pfingsttag in ganz besonderer Weise. Der heutige Tag ist die Erinnerung an die Gründung der Gemeinde, an die Ausgießung des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren, als der Herr die Verheißung wahrgemacht hat: In den letzten Tagen werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Und ich verbinde damit den Wunsch zu Gott und das Gebet, dass wir nicht nur die Erinnerung, sondern das Erlebnis haben als Gemeinde Jesu Christi. Und wie wir oft schon gesagt haben, die letzte Predigt unter der Salbung des Heiligen Geistes muss und wird sein, wie die erste war. Die letzte Taufe muss und wird so sein, wie die erste war. Und die letzte Geistestaufe muss und wird auch so sein, wie die erste war. Bei Gott bleibt alles beim Alten und erfüllt sich immer neu. Erfüllt sich immer neu. Gott, der Herr, schenke uns heute einen Tag, den er gemacht hat. Seid nicht traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben, sondern danket dem Herrn, der uns gnädig heimgesucht und sich unser angenommen und uns gesegnet hat. Ich möchte, ehe wir das erste Lied anstimmen, das wird 128 sein, alle sehr herzlich willkommen heißen, besonders unseren lieben Besuch aus Sao Paulo. Steht doch mal auf. Das ist unser lieber Besuch. Ja, Bruder und Schwester Miskis aus Sao Paulo. Gott segne euch in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Amen, Gottes Segen. Dann haben unsere teure Schwester Viechter heute hier aus British Columbia, wohl mit Tochter. Steht doch mal auf. Ja, herzlich willkommen. Wir grüßen auch unsere Freunde in British Columbia und auch in Edmonton und überall, wo immer sie heute mithören. Noch kurz die Frage: Wer ist sonst noch zum ersten Mal hier? Hebt doch kurz die Hand. Haben wir Freunde? Ja. Darf ich bitten, aufzustehen? Ja. Ganz herzlich willkommen aus Südtirol. Ja, herzlich willkommen. Schön. Dann haben wir Freunde aus Italien hier. Herzlich willkommen. Gott segne euch. Lasst uns eben Lieder singen, die mit Pfingsten verbunden sind oder uns damit verbinden können. Wir beginnen mit 128. 128. Amen. Das walte Gott heute, dass es geschieht und wahr wird. Singen wir noch 129. Und ich habe vor, auch noch 132 zu singen, wenn unsere Schwester uns die Melodie angeben kann. Mir ist die Melodie unbekannt, aber der Text ist einfach so gewaltig, wenn wir ihn dann singen können. Jetzt singen wir 129. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nochmals herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben nur noch Grund, dem Herrn zu danken für all seine Treue, für das, was er auf Erden tut, gemäß seinem Wort, gemäß seinen Verheißungen. Ich habe Grüße abzugeben aus der Ukraine und dann auch aus Weißrussland besonders. Wir waren mit Bruder Paul Schmidt auf zwei gesegneten Reisen, die uns beiden und vielen anderen unvergesslich bleiben werden. Es war einfach wunderbar, wie Gott der Herr alles geführt und geleitet hat. Was mir auffiel, ich möchte nicht den Ort nennen, auch nicht das Land, aber es gibt wirklich immer noch Menschen, die an einer Tradition festhalten. In einer Versammlung war das Vaterunser-Gebet am Anfang und dann auch am Ende. Und ich dachte bei mir selber, lies doch mal in der Bergpredigt nach, was denn überhaupt geschrieben steht. Und siehe da, ich las in Matthäus 6, und da spricht unser Herr, wenn du beten willst, geh in deine Kammer, schließe die Tür hinter dir zu und dann bete zu deinem Vater, der ins Verborgene sieht, und er wird dir alsdann antworten. Und wenn ihr beten wollt, so betet also. Also keine Form in einem Gottesdienst, sondern geh in deine Kammer, schließ die Tür hinter dir zu, beuge deine Knie und bete von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu deinem Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht. Und dann wird uns gesagt, wie wir beten sollen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und sind wir ganz ehrlich, was nützt es, eine Milliarde Menschen auf Erden, die aus Tradition ein Vaterunser am Sonntag beten, aber nie in das Kämmerlein hineingehen, nie ihre Knie vor Gott beugen, mit dem Verlangen, dass ihnen der Wille Gottes gezeigt, geoffenbart wird, damit sie ihn tun können, dass der Name Gottes geheiligt werde. Es ist schön, wenn gebetet wird, aber schön ist, wenn es biblisch eingeordnet wird, dass die Leute nicht in einer frommen Tradition festgehalten werden, sondern wenn sie Gnade bei Gott finden. Und mir wurde tatsächlich neu groß, wie wichtig es ist, dass wir immer die Heilige Schrift aufschlagen müssen und darin nachlesen, wie und was der Herr gesagt hat, wie es getan und wo und wann es getan werden soll. Also beten wir alle Zeit, wie die Heilige Schrift es lehrt, aber achten wir darauf, dass es möglichst biblisch aus Gnaden geschieht. Habt ihr das verstanden? Nicht nur aus religiöser Tradition ein frommes Vaterunser, sondern ein Herzensschrei, ein Notschrei in unserem Inneren, in die Kammer hineinzugehen, Knie zu beugen, zu beten, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe und so weiter. Dann haben wir es auch erlebt, dass auch Brüder aus der Pfingstgemeinde zum ersten Mal in eine solche Versammlung und Verkündigung kamen. Und besonders der Bruder aus Minsk sagte: Bruder Frank, ich habe die Verkündigung aus deinem Munde zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Und jedes Wort, das du verkündigt hast, ist die reine Wahrheit. Gehe weiter mit diesem Wort in alle Welt und sage allen, was du uns hier gesagt hast. Also Gott tut noch Herzen auf und offenbart sich denen, die aufrichtig sind, auch bei der Verkündigung des Wortes. Muss Aufrichtigkeit im Herzen sein. Wenn wir andere Motive und Gedanken haben, wird Gott uns sein Wort und seinen Willen nicht offenbaren. Wenn wir aber unter Gottes Wort kommen, mit dem innigen Verlangen, o Gott, rede durch dein Wort zu mir, dann wird's geschehen. Dann wird's geschehen. Dann redet Gott durch sein Wort zu uns. Auch Bruder Schmidt und Bruder Ross lassen euch alle sehr herzlich grüßen. Und da wir wissen, dass diese Andacht in alle Welt übertragen wird, wünschen wir allen Brüdern und allen Schwestern, wo immer sie wohnen und sind, Gottes reichen Segen.
Amen.
Auch dafür wollen wir Gott von Herzen danken. Ihr wisst ja, in Krefeld haben wir schon die Möglichkeit seit einiger Zeit, dass die Predigt, der Gottesdienst übertragen wird. Und nun geschieht es auch hier in Zürich und aus Zürich, dass alle, die uns heute hören möchten, hören können. Und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar. Brüder und Schwestern, der heutige Tag ist wirklich ein großer Tag, ein Tag der Erinnerung, mehr als ein Geburtstag, wirklich die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Und Paulus hat es in Apostelgeschichte 20, Vers 16 gesagt: Ich möchte zu Pfingsten in Jerusalem sein. Es war ein Tag der Erinnerung an das, was Gott unter der erlösten Schar getan hat. Und wir werden heute einige Bibelstellen lesen, um im Licht des Alten Testaments und das, was mit diesem großen Tage verbunden ist, betrachten. Und ich weiß es, dass Gott segnen wird und uns zeigen, dass das Alte Testament tatsächlich schon in Schattenbildern vorausgesagt hat oder Gott voraussagen ließ, was geschehen würde, und es ist geschehen, so wie Gott es geplant, wie er es vorausgesagt hat. Zum Beispiel in Johannes 14 lesen wir Johannes 14, Vers 16: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen, einen Tröster senden, damit er in Ewigkeit bei euch sei, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht. Und wir könnten weiterlesen. wenn der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er uns in alle Wahrheit leiten. Er wird in alle Wahrheit hineinführen. Und wenn wir singen, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen, dann wissen wir, was wir damit zum Ausdruck bringen. Weil nur durch die Salbung des Heiligen Geistes uns der Wille und das Wort Gottes geoffenbart wird. Wir haben im Einleitungswort aus 1. Petrus 1 mitgelesen. Und hier steht im Vers 12 geschrieben, 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 12, dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Nicht von Männern, die ein theologisches Seminar besuchen, die eine Bibelschule absolvieren, die irgendwo ein Vollstudium machen, sondern die von Gott eingesetzt werden, gesalbt werden, einen Dienst, einen Auftrag bekommen, um den Heilsratschluss Gottes in rechter Weise zu verkündigen. Apostelgeschichte 2 hat ja den Eingang gehabt im ersten Kapitel, wo alle Dinge geordnet worden sind. Ihr wisst, einer war ausgeschieden, der den Herrn verraten hatte. Ein zweiter wurde gewählt und wurde eingesetzt. Und dann war die Zahl voll und insgesamt versammelten sich gemäß Apostelgeschichte 1 120 Personen, um die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Das war die Gründungsversammlung der neutestamentlichen Gemeinde durch Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir haben es hier wohl beim letzten Mal schon betont. Unter der Predigt wäre nichts geschehen. Petrus hätte laut und deutlich verkündigen können, wenn nicht der Geist Gottes über der Versammlung ausgegossen worden wäre und die Kraft des Heiligen Geistes während der Predigt wirksam war unter denen, die Gottes Wort im Glauben gehört und aufgenommen haben. Das geht zurück zum Schöpfungsbericht. Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Das griechische Wort, auch das hebräische Wort, ist brütend, brütend. Wärme ausstrahlend. So wie die Sonne mit ihren Strahlen, das Leben aus dem Samen hervorbringt, einfach hinauszieht. So muss der Herr in der Gemeinde wirksam sein. Die Kraft des Heiligen Geistes muss wirksam werden und die Gemeinde wird dahin kommen. Ich sage mit Absicht nicht muss, sondern wird dahin kommen. Und Brüder und Schwestern, sagen wir es so, wie es ist. Auch unser Herr hätte laut und deutlich predigen können, wenn seine Verkündigung nicht mit Wundern und Zeichen, mit außergewöhnlichen Heilungen begleitet worden wäre, wer wäre dann zu Tausenden zusammengeströmt, um ihn zu hören? Dann auf den Dienst Bruder Brenhams bezogen. Wenn dieser einfache Mensch, William Brenham, nur gepredigt hätte, ohne die göttliche Bestätigung, wären dann Tausende in die Versammlungen nach Edmonton, nach Saskatchewan, nach Winnipeg, ich habe die Bände ja alle vor kurzem gehört, Tausende und Abertausende kamen schon in den 40er Jahren. Hier 20.000, da bis 30.000 Menschen, die gekommen waren, mühselig und beladen. Und dann ging in Erfüllung, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Man muss sich als verloren erkennen, ehe man gerettet werden kann. Und so ist die Verkündigung von Anfang an von Gott begleitet worden. Und das wird jetzt am Ende genauso sein. Gott muss die Durchschlagskraft geben. Gott muss seine Gegenwart in der Versammlung offenbaren. Und mir ist vor kurzem, ich habe es in Krefeld schon gesagt, habe ich mich daran erinnert, das Letzte, was ich Bruder Brenham auf dem Parkplatz vor Einsteigen ins Auto gefragt habe, war, ob ich denn für die Kranken beten könnte. Und seine Antwort war nicht nur deutlich, sie war ganz genau. Und Bruder Brenham sagte: Bruder Frank, du hast eine Berufung zur Verkündigung des Evangeliums. Und jeder, der von Gott berufen wurde, das Evangelium zu verkündigen, ist berufen worden, für die Kranken zu beten. Das waren die letzten Worte vor Einsteigen und vor seinem Gebet für mich auf dem Parkplatz in Louisville, Kentucky, USA. Brüder und Schwestern, wir dürfen Gott bei seinem Wort nehmen. Die Verheißungen aus dem Alten Testament sind doch in die Realität des Neuen Testaments eingemündet. Sie sind da nicht in der Luft hängen geblieben, sondern wir können, und ihr gestattet, dass ich einige Bibelstellen lese, besonders die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Aber lasst uns mit Apostelgeschichte Kapitel 2 beginnen und dann eben einige Stellen lesen, um euch aus der Schrift, aus dem Worte Gottes zu zeigen, wie genau die Verheißungen mit der Erfüllung übereingestimmt haben und ewig übereinstimmen werden. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, lesen wir hier Vers 5. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und dann werden die Völker, die anwesend waren, 17 verschiedene, werden dann aufgeführt, nämlich wie Gott in der ersten Verheißung, in 1. Mose 12, Vers 3, dem Abraham zugesagt hat: In dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und hier haben wir eine internationale Versammlung vor Augen bei Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht interessant, sondern wahr geworden, was Gott dem Abraham verheißen hatte bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, Und natürlich von da ab, dass Gott alle Völker und Sprachen in seinen ewigen Heilsplan mit einbezogen hat und dass wir alle aus Gnaden Anteil daran haben dürfen. Aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen hat Gott sich ein Volk zum Eigentum erwählt und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. In Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, haben wir, wie bereits erwähnt, die Einführung. 40 Tage hat unser Herr mit den Jüngern verbracht, hat sich ihnen geoffenbart und gemäß 1. Korinther 15 auch 500 Brüdern auf einmal geoffenbart. Und dann gab unser Herr den Auftrag in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, von Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Also bleibet, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters Erfüllung gefunden, bis ihr für den Dienst, für die Aufgabe im Reiche Gottes mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Und dann ging in Erfüllung, was im Johannesevangelium 20, Vers 21 geschrieben steht, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In Vers 5 lesen wir in Apostelgeschichte 1, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Und dann in Vers 8 steht geschrieben, Vers 8, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, so wie es am Anfang war, so muss es bis ans Ende sein. Hier steht es ja geschrieben, bis ans Ende der Erde. Und dahin gehört die Verheißung unseres Herrn. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und wir dürfen damit rechnen, geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott nur darauf wartet, dass in unserer Mitte die rechte Glaubensatmosphäre entsteht, damit das übernatürliche Wirken Gottes offenbar werden kann, dass die Gemeinde neu Offenbarungsstätte, Wohnstätte des allmächtigen Gottes werden kann und dass dann die Apostelgeschichte eine Wiederholung aus Gnaden erfährt, die wir alle miterleben dürfen. Nur eben Erwähnung darüber, im Alten Testament haben wir die Verheißungen. Jesaja 44, Vers 1 bis 3. Ich will meinen Geist ausgießen wie Regen auf dürres Erdreich. Joel 3, 1 bis 5. Und diese Stelle werden wir lesen, damit ihr wisst, wie es im Einzelnen gesagt wurde und wie genau es Erfüllung gefunden hat. Joel, drittes Kapitel. Bitte achtet auf jeden Vers, auf jeden Ausspruch. Und danach wird es geschehen, dass ich von meinem Geist ausgieße über alles Fleisch, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen, ja, auch über Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer und Rauchsäule. Jetzt kommt dieser gewaltige Ausspruch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Hier die Ankündigung am Anfang des Tages des Heils, dass der Tag des Herrn kommen wird und dass in der Zwischenzeit eben die Gnade waltet und Menschen zum Herrn kommen und die Erlösung auf- und annehmen können. Deshalb steht in Vers 5 geschrieben, ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nicht eine Amtshandlung in einer Kirche, sondern das Handeln Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes unter der Verkündigung, dass Menschen dahin geführt werden, um den Namen des Herrn anzurufen, damit sie gerettet und selig werden können. Und dann steht hier geschrieben, was auch sehr wichtig ist, denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie es der Herr verheißen hat. Und dann sind wir schon wieder in Jerusalem und wir sind auf dem Berge Zion und die Ausgießung des Heiligen Geistes hat in Jerusalem auf dem Berge Zion stattgefunden. Wir alle, die wir oft in Israel waren, haben ja den Obersaal immer wieder besichtigt und haben dort zur Ehre des Herrn auch gesungen und Gott von Herzen gedankt. Hier ist der Anfang vorausgesagt worden. Und dann in Apostelgeschichte wird uns der Anfang in der Erfüllung gezeigt. Alles ist auf dem Fundament gegründet, auf dem, was Gott durch Propheten und Apostel vorausgesagt hat und dann in die Verkündigung mit einbezogen wurde. Also im Alten Testament die Ankündigung, die Verheißungen und im Neuen Testament die Erfüllung. Und wie in Jesaja 2 geschrieben steht, das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion. Und dank sei Gott, und ich möchte es unterstreichen, dieselbe Verkündigung, dasselbe Wort, das von Jerusalem ausgegangen ist, von dem Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde, ist dasselbe Wort, zu dem wir zurückgebracht wurden, das wir heute verkündigen, wie es damals verkündigt wurde. Und wenn wir dann erwähnen, dass Gott, Bruder Branham, in besonderer Weise dazu gebraucht hat, dann doch nicht, um einen Menschen zu verherrlichen, sondern einfach zu sagen, Gott hat eine Verheißung gegeben, Gott hat über seine Worte gewacht und Gott hat in Erfüllung gehen lassen, was er in seinem Worte verheißen hat. Und unser Herr wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Und wenn dann noch gesagt werden muss, nicht nur darf, gesagt werden muss, dass eben mit diesem Dienst, der von Anfang an auf übernatürliche Weise bestätigt wurde, dass die Aufmerksamkeit ja auf die göttliche Botschaft gerichtet werden sollte. Wie oft hat Bruder Brenhem gesagt, ich bin nur ein Mensch. Es ist die Gegenwart Gottes, die hier offenbar wird. Alle Propheten waren nur Menschen, aber von Gott gesandt, mit einem göttlichen Auftrag an das Volk Gottes. Und das, was in aller Welt in Frage gestellt wird, nämlich wie es denn, und so schreibt zum Beispiel ein Bruder in eine E-Mail, Bruder Frank, du irrst, wenn du sagst, dass der Herr zu Lebzeiten Bruder Brenhems noch nicht gekommen ist. Und dann führt er aus und schreibt, das erste Kommen des Herrn hat sich über eine Generation erzogen oder hingezogen und so ist es auch mit dem zweiten Kommen des Herrn. Menschen fügen ihre eigenen Gedanken zum eigenen Unheil hinzu und das ist nicht statthaft. Das erste Kommen Christi geschah an einem Tage, den Gott dafür bestimmt hatte, nach dem Wort der Schrift, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Er ist nicht in einer langen Generation irgendwann geboren worden, sondern heute. Aber in der Generation geschah das, was für das erste Kommen Christi vorausgesagt wurde. Auch sein Heilungsdienst war vorausgesagt. Ich habe mir die Bibelstellen alle notiert. Sein Leiden, sein Sterben, alles war vorausgesagt. Aber in Verbindung mit diesem Statement, so muss man einmal sagen, wird den Leuten gesagt, mit dem Dienst Bruder Brenhems sei alles zu Ende gegangen und damit ist Schluss. Der Herr ist gekommen, wann wissen Sie alle nicht genau, aber so sagen Sie es. Und aus welchem Grunde? Um in Frage zu stellen, dass seit dem Heimgang Bruder Brenhems die Botschaft ja erst in alle Welt getragen worden ist. Und dann das Argument, dass Johannes auf Erden war, bei dem ersten Kommen Christi. Johannes war ein paar Monate alt, als unser Herr geboren wurde. Ihr alle kennt ja das Lukas-Evangelium. Als Maria im sechsten Monat war, ging sie ja zu Elisabeth, aber Johannes war ja doch ein paar Monate älter, können Sie alle nachlesen. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nur, um sich der jetzigen Verkündigung zu entziehen und dann zu sagen, der Herr ist schon gekommen, dann bitte ich darum, und ich bitte darum weltweit, nachzulesen, dass Bruder Brenhem genau 40 Mal gesagt hat, nicht ich, sondern die Botschaft, die Gott mir anvertraut hat, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Man muss das einfach respektieren. Und ich sage es ganz deutlich, wer das, was Gott bestimmt und verordnet hat, nicht respektiert, dem kann es gar nicht geoffenbart werden. Und um ehrlich zu sein, sollte Gott mit einem Menschen sprechen, der alles besser weiß? Ja, warum denn überhaupt? Wer schon alles besser weiß, kann ja Gott belehren, wenn er es möchte. Nein, Brüder und Schwestern, Gott hat eine Ordnung. Es gibt eine Schöpfungsordnung und es gibt eine Heilsordnung und wir leben in der Zeit, wo die letzte Botschaft der Wiedererstattung aller Dinge, alles was die neutestamentliche Gemeinde am Anfang hatte, das muss ihr aus Gnaden wiedererstattet werden. Wir brauchen keine Sonderoffenbarungen, nur die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Um euch ganz kurz, geliebte Brüder und Schwestern, aus dem Alten Testament die Verbindung zum Neuen Testament zu zeigen. Lasst mich aus 3. Mose nur einige Verse lesen, um euch zu zeigen, wie Pfingsten mit der Erstlingsgarbe verbunden war, die gewebt werden musste vor dem Herrn. Nicht eine lose Garbe, sondern ineinander verwoben und dann vor dem Herrn geschwungen. Hier lesen wir es. Ich lese nur einige Verse. Ihr könnt zu Hause nachlesen. 3. Mose 23. Hier lesen wir Vers 9, 10 und 11. Weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Teile den Israeliten folgende Verordnung mit, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und ihr die Ernte abhaltet, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe dem Priester bringen. Dieser soll sie dann gefällig machen, dieser soll dann die gespendete Garbe vor dem Herrn weben, damit sie euch wohlgefällig mache am Tage nach dem Sabbat. Auch das ist uns wieder begegnet mit dem Sabbat. Gott hat doch alles geordnet. Er hat den Sabbat geordnet. Er hat den ersten Tag der Woche ebenfalls geordnet. Die Erstlingsgarbe musste am Tage nach dem Sabbat gewoben und dargebracht werden. Lesen wir weiter. 3. Mose 23 von Vers 15. Hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat, von dem Tage an, wo die Webegarbe dargebracht wird, 7 Wochen abzählen. Volle Wochen sollen es sein. 7 Wochen, 7 mal 7, 49. Der 50. Tag ist Pentekost. So heißt das Wort im Griechischen. Was wir als Pfingsten kennen, heißt im Griechischen Pentekost. Und bedeutet nicht mehr und nicht weniger als der 50. Der 50. Tag. Und wir sehen, unser Herr hat 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht. Und dann folgten die 10 Tage. Und dann war der 50. Tag. Und als der 50. Tag erfüllt war, öffnete sich der Himmel. Die Erstlingsgarbe hatte sich versammelt. Die Erstlingsfrucht von der Ernte war schon dort. Und jetzt kam der Heilige Geist, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Brüder und Schwestern, hier sind Gottes Worte. All die Schattenbilder aus dem gesamten Alten Testament und dann die Verwirklichung im Neuen Testament. Dann in Vers 21. In 3. Mose 23, und ihr sollt an eben diesem Tage ausrufen lassen, eine Festversammlung am Heiligtum sollt ihr abhalten und keinerlei Arbeit tun. Dann haben wir den Versöhnungstag in Kapitel 23 von Vers 26. Dann haben wir in Kapitel 24 von dem Öl für den Leuchter. Hier haben wir die gesamte Ordnung, wie sie von Gott im Alten Testament dem Volke Israel schon als Schattenbild vorgezeigt und angeordnet worden ist. Und jetzt in 3. Mose 25, Hier könnten wir oder müssten wir eigentlich von Vers 1 lesen, aber ich lese jetzt nur mal von Vers 4. Aber im siebenten Jahr soll das Land einen Sabbat der Ruhe haben, eine dem Herrn geweihte Ruhezeit. Da darfst du dein Land nicht bestellen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Nur ganz kurz, wir gehen gleich weiter. So wie Gott den siebenten Tag der Woche bestimmt hatte zu einem Ruhetag, so hatte Gott alle sieben Jahre ein Ruhejahr, ein Sabbatjahr verordnet. Gott wollte seinem Volke zeigen, ich versorge euch. Auch wenn ihr keine Hand krumm macht, wenn ihr gar nichts tut, ich versorge euch. Ihr habt ein ganzes Jahr Ruhe, sorgt euch um nichts. Und warum hat Gott das getan? Weil das 50. Jahr das Halljahr sein sollte, wo alle, die in Knechtschaft geraten waren, die sich verschuldet hatten, die versklavt waren, die arbeiten mussten. Und dann kam das Halljahr. Das 50. Jahr war das Halljahr. Und das ist das Schöne. Im Leben eines jeden Menschen schenkt Gott Gnade. Dann kommt das Halljahr, wo alle Verschuldung ein Ende hat. Wo der Herr Lukas 4 noch einmal vorlesen kann. Und dann sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Unser Herr hat das Gnadenjahr, das Halljahr ausgerufen. Aber im Alten Testament sind tatsächlich überall schon diese Hinweise auf das, was im Neuen Testament sein würde. Das Sabbatjahr ist jetzt heute nicht unser Thema, sondern nur der 50. Tag, der Pentekost, das Pfingsten, die Einweihung, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde als Mustergemeinde für alle Zeiten. Und wir alle wissen, welche Abänderungen im Laufe der Zeit vorgenommen wurden. Und deshalb hat Gott sein Wort erfüllt, dass wir zurückgebracht werden, wirklich zurückgebracht werden zum Anfang. Noch einige Parallelstellen, damit ihr wirklich wisst, wie Gott es in seinem Heilsplan verordnet und wie es im Laufe des Neuen Testaments geschieht. Die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe gehört in die Gemeinde. Sie war am Anfang und sie muss am Ende wieder da sein. In der Apostelgeschichte haben wir einige Kapitel, die von der Anfangszeit berichten. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass Gott uns sein Wort nicht nur gegeben, sondern auch geoffenbart hat. Ich lese aus Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel. Apostelgeschichte, 15. Kapitel. Hier lesen wir einfach in den Versen, ja, sagen wir Vers 7 und 8, Apostelgeschichte 15, Vers 7 und 8. Nachdem nun eine lange erregte Erörterung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurem Kreise dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der Herzenskenner, hat selbst Zeugnis für sie dadurch abgelegt, dass er ihnen den Heiligen Geist gerade so verliehen hat wie uns. Und hier geht's dann weiter. Er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht, indem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Ihr alle wisst den Zusammenhang. Hier bezieht Petrus sich auf das, was im Hause des Cornelius geschah. Und lesen wir es aus der Heiligen Schrift, damit alle wissen, es ist kein Kommentar, sondern es ist das, was geschrieben steht. Apostelgeschichte, 11. Kapitel. Apostelgeschichte, 11. Kapitel von Vers 14. Der wird Worte zu dir reden, durch die du mit deinem ganzen Hause gerettet wirst. Während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auf uns im Anfang. So wie dort in Jerusalem, auf dem Berge Zion, im Obersaal, so wie dort zu Pfingsten, so geschah es im Hause des Cornelius, genau wie auf uns am Anfang. Und dann steht geschrieben in Vers 15 noch einmal und dann 16, während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auf uns im Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Brüder und Schwestern, das ist Gottes Wort. Das ist die Apostelgeschichte. Das ist das Muster der neutestamentlichen Gemeinde. Und ich bitte euch im Namen des Herrn, und ich bitte euch von ganzem Herzen, seid innig damit einverstanden, dass wir als Gemeinde die gleichen Erlebnisse aus Gnaden machen, dass Gott uns am Ende zum Anfang zurückführen kann. Hier in Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel, haben wir ja den gesamten Bericht. Die Predigt des Petrus wird uns hier aufgeführt. Wir können sie nachlesen. Und dann endet Petrus mit der Predigt in Kapitel 10, Apostelgeschichte 10, Vers 42, vielleicht schon 43. Für diesen legen alle Propheten das Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Da sprach Petrus, kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden? So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Hierauf baten sie ihn, noch einige Tage dort zu bleiben. Das ist Apostelgeschichte. Das ist der Uranfang. So war es an allen Orten, so war es überall, wo das Wort gepredigt wurde, ob in Jerusalem, ob in Samarien, ob in Ephesus, wo immer es war, es blieb so, wie es am Anfang war. Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Übernatürliche begleitete die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie schon im Alten Testament gesagt wurde, wenn der Heilige Geist kommen wird, was dann geschehen würde, nämlich, dass Übernatürliches geschieht, dass die Gaben des Geistes offenbar werden, dann auch die Früchte des Geistes offenbar werden, dass die Gemeinde ausgerüstet wird zum Dienst, ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Nochmals sei es gesagt, unser Herr hätte predigen können, wenn nicht das, was durch seinen Dienst geschah. Soll ich sie vorlesen? Ich lese nur ein paar Stellen, nur aus dem Matthäus-Evangelium, damit ihr die Bestätigung, sogar unser Herr wurde durch das, was seinen Dienst begleitete, als der bestätigt, der in der Schrift vorausgesagt wurde. Lesen wir nur die paar Verse, den ersten aus Matthäus, dem 4. Kapitel, den 17. Vers. Matthäus 4, Vers 17. Von dieser Zeit an begann Jesus, die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigezogen. Matthäus 4, von Vers 23. So zog dann, Jesus zog dann in ganz Galiläa umher, indem er in ihren Synagogen lehrte, die Heilsbotschaft vom Reich Gottes predigte und alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volke heilte. Und der Ruf von ihm verbreitete sich durch ganz Syrien. Und man brachte alle, die an verschiedenartigsten Krankheiten litten und mit schmerzhaften Übeln behaftet waren, Besessene, Fallsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Das geschah im Dienste unseres Herrn. Und der Ruf von ihm, von dem, was geschah, verbreitete sich über ganz Syrien, in der ganzen Umgebung, und die Leute kamen von weit und breit. Noch einmal auf den Dienst Bruder Brennens bezogen. Kein Mensch, Tausende wären nie zusammengeströmt, wenn nicht Gott sichtbar geheilt. Und was uns in diesem Text auffällt, Besessene, Fallsüchtige, Gelähmte, Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten, sie kamen oder wurden zum Herrn gebracht. Und die Heilung geschah, damit die Aufmerksamkeit auf die Botschaft, die er zu bringen hatte, gelenkt wurde. Und dann besonders auch in Matthäus, dem 8. Kapitel, Matthäus 8, hier lesen wir es von Vers 16, Matthäus 8 von Vers 16 und 17. Als es dann Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu ihm, und er trieb die bösen Geister durchs Wort aus und heilte alle, die ein Leiden hatten. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen, der da sagt: Er hat unsere Gebrechen hinweggenommen und unsere Krankheiten getragen. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen. Gott hatte gesprochen und hat über seine Worte gewacht und hat erfüllt, was er gesagt hat. sogar unser Herr, war durch das, was geschah, legitimiert. Brüder und Schwestern, wir warten auf die göttliche Legitimation. Und ich bin nicht bereit, von dieser Erde zu gehen, es sei denn, ich kann sagen wie Simon: Herr, lass deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Ich möchte das, was Gott verheißen hat, das, was für uns das Wichtigste geworden ist, nämlich das Wort, das an uns direkt gerichtet wurde. Sind wir ehrlich? Irgendein Evangelium haben alle Gemeinden auf Erden. Überall werden Gottesdienste gefeiert, überall haben Menschen, ja, es gibt sogar die Unterhaltungsgottesdienste mit aller Charismatik, mit allem Drum und Dran, nach jedem Geschmack, den es auf Erden gibt, wird überall etwas getan, wird vorgeführt, überall. Man kann vom einen Ende der Erde bis zum anderen gehen. Alle sind religiös, in allen Gemeinden, überall, überall, überall. Was unterscheidet uns von allen anderen? Ist es, um die Nase hochzuheben, um uns etwas einzubilden? Nein, es unterscheidet uns, dass wir Gott glauben und seine Verheißungen für diese Zeit für uns in Anspruch nehmen und sagen, das ist die Zeit, von der Gott gesprochen hat, und jetzt erfüllt sich, was er verheißen hat, und dadurch bestätigen wir, dass wir geistlich nicht stehen geblieben sind, nicht im Rahmen irgendeiner Kirche oder Freikirche sind, sondern in dem biblischen Rahmen, in dem Muster des Wortes Gottes. Und wir kommen darauf zurück: Wenn Gott Abraham Verheißungen gab, dann wachte er über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und wie es bei dem ersten Kommen Christi war: Nur wer von Gott begnadigt wurde, hat den Dienst Johannes des Täufers aufnehmen können. Alle anderen sind in der Tradition geblieben und sind bis heute in der Tradition geblieben. Und die Decke Mose und die Decke Christi ist immer noch über ihnen, weil sie nur in Jesus Christus weggenommen werden kann, wie Paulus an die Korinther geschrieben hat. Genauso ist die Decke wirklich über allen, es sei denn, sie wird durch die Offenbarung Jesu Christi weggenommen. Ihr alle wisst, ich brauche es euch hier nicht noch einmal zu sagen: Das Wort, das im letzten Buch der Bibel, im ersten Vers an erster Stelle steht, heißt tatsächlich Apokalypse. Und Apokalypse bedeutet Enthüllung. Wenn ich hier das alles so verhülle, ich weiß nicht und keiner weiß, was da drunter ist. Jetzt Offenbarung, Enthüllung. Die Decke wird weggenommen und wir sehen es. Das ist das Wort, das erste Wort im ersten Vers in der Offenbarung. Das Wort, das wir als Offenbarung haben, heißt Enthüllung. Enthüllung dessen, was vorher verborgen war. Und wir haben es doch gelesen im ersten Petrus, im ersten Kapitel, dass uns in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Nicht irgendwo im Vorhof, sondern in der persönlichen Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Lesen wir es noch einmal aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel. Hier steht es doch geschrieben. Darum, Vers 13, darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Brüder und Schwestern, unser Herr hat es doch gesagt, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Ich werde vor euch hergehen nach Galiläa. Ich werde mich euch offenbaren. Und wir dürfen mit Recht sagen, Gott, der Herr, hat sein Volk gnädig angesehen, hat unsere Herzen geöffnet, unser Verständnis, hat uns Klarheit durch Wahrheit geschenkt. Und wir brauchen dem Wort nichts hinzuzutun. Wir erkennen nur, dass Gott tatsächlich alles, die gesamte Heilsgeschichte geordnet hat. Und wir haben nur ein Verlangen, uns in diese göttliche Ordnung zu fügen. Nur ein Verlangen, auch einmal in die Kammer zu gehen, die Tür zu schließen, die Knie zu beugen und sagen, unser Vater oder geliebter Vater im Himmel, zeige mir dein Wort, die Verheißungen, damit ich deinen Willen erkenne, um ihn tun zu dürfen. Alles muss uns von Gott geschenkt sein. Ich sage es noch einmal, die Form wird keinem Menschen nützen. Es muss Leben darin sein. Leben muss darin sein. Im Übrigen habt ihr es ja alle sicherlich gehört oder gelesen. In der neuen deutschen katastrophalen Bibelausgabe steht nicht mehr unser Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Papa, der du bist im Himmel. Es ist einfach furchtbar. Furchtbar, was mit den neuen Bibelübersetzungen alles gemacht wird. Der Respekt vor Gott, der Respekt vor dem Worte Gottes ist der Menschheit verloren gegangen. Brüder und Schwestern, dass wir Gott und Gottes Wort ehren und Respekt davor haben, ist ein Geschenk Gottes in dieser Zeit. Und deshalb kann Gott mit uns reden und kann uns sein Wort und seinen Willen offenbaren. Der große Abfall, der angekündigt wurde, geschieht ja vor unseren Augen. Aber genauso geschieht die Wiedererstattung zurück zum Ursprung. Fassen wir es einfach zusammen. Dieser Tag ist dem Herrn heilig. Und wie ein Paulus damals sagt, ich möchte Pfingsten in Jerusalem sein. Und ein zweites Mal sagt, ich möchte bis Pfingsten bei euch in Ephesus bleiben. Pfingsten war in der ersten christlichen Generation doch ein besonderer Tag, ein besonderes Ereignis, wo der Himmel sich auftat und die erlöste Schar die Vergebung und Gnade empfangen hatte, die Versöhnung mit Gott erlebt hatte, als die erste Webegarbe vor dem Herrn geschwungen wurde, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Noch einmal, warum Webegarbe? Ich bin der Sohn eines Landwirts. Wie oft habe ich die Garben nicht nur gebunden, auf den Wagen tun müssen in der Kriegszeit. Aber wir haben die Garbe nie gewoben. Alles stand nebeneinander. Hier ist die Garbe ineinander gewoben worden. Es gab kein Auseinander mehr. Gewoben, ineinander, miteinander verbunden. Und so am ersten Tage der Woche, am ersten Tage nach dem Sabbat, dem Herrn geweiht. Brüder und Schwestern, auch im ganz Natürlichen, bei der Kreuzigung unseres Herrn, der Sabbat, ein völliger Ruhetag. Der Freitag war kein Ruhetag und der erste Tag auch nicht. Der Sabbat war ein völliger Ruhetag. Aber am ersten Tage der Woche, am ersten Tage der Woche, am ersten Tage nach dem Sabbat geschah es. Und dann noch einmal die Betonung auf das, was zu Pfingsten geschah und im Alten Testament vorschattiert wurde. Die Webegarbe, die Erstlingsfrucht der Ernte, die Erstlingsfrucht der Ernte, zusammengefügt, ein Herz und eine Seele und dann mit Heiligem Geist erfüllt, mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet, als eine göttliche Einheit im Geiste, ein Leib, aber die Glieder hängen nicht nebeneinander, die Glieder sind alle miteinander verbunden. Und so müssen wir, Brüder und Schwestern, in diese innige Verbundenheit gebracht werden durch die Gnade Gottes, dass wir alle zusammenstehen hinter dem Dienst, hinter der Verkündigung, hinter allem, was zum Reiche Gottes gehört und was getan wird im Auftrage Gottes. Und der Herr, unser Gott, wird über uns wachen, bis das letzte Wort, die letzte Verheißung, Erfüllung gefunden haben wird. Ich erwarte, dass Gott der Herr in aller Kürze Regen des Segens fallen lässt, uns als Gemeinde innig mit ihm und miteinander verbindet, dass alle Dienste, alle Gaben und alle Früchte des Geistes in die Gemeinde zurückkommen und dass wir unseren Auftrag erfüllen können zur Ehre und zum Lobpreis unseres Gottes. Wir glauben, dass das die letzte Botschaft, das Wort Gottes mit allen Verheißungen für diese Zeit ist. Wir glauben, was Gott verheißen hat und haben Anteil aus Gnaden daran. Ihm, dem allmächtigen Gott, der sein Volk auf Erden hat, der heute durch sein Wort und durch seinen Geist mit uns redet, der seine Gegenwart offenbart, und möge es heute geschehen, wenn Kranke hier sind, nehmt es im Glauben, dass Heilung schon geschehen ist. Im Alten Testament war es noch eine Verheißung, im Neuen Testament ist die Verheißung in die Erfüllung gemündet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb für uns. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch sein Blut sind wir erlöst. Alles ist göttliche Realität aus Gnaden geworden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Singen wir, wie schon so oft, den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Brüder und Schwestern, nehmt es auf in euer Herz. Das Ende muss sein, wie der Anfang war. Nehmt es einfach im Glauben auf, bewegt es, glaubt es, und der Herr wird es tun. Wir halten unsere Häupter gebeugt, verharren im stillen Gebet. Im Aufblick zu Gott wird unsere Seele still. Der Herr hat durch sein Wort mit uns gesprochen. Wir haben es geglaubt. Und weil wir es geglaubt haben, werden wir die Erfüllung dessen sehen, wie Gott es und was Gott gesagt hat. Brüder und Schwestern, wir folgen keinem Menschen. Wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen als den Sieger von Golgatha. Wir verkündigen, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir verkündigen, was Paulus an die Kolosser geschrieben hat im ersten Kapitel. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung aller Sünden. Genauso verkündigen wir, was in Offenbarung 2 und 3 geschrieben steht und sagen, wie die Schrift es bezeugt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist offenbart das Wort. Der Geist salbt uns, führt uns in alle Wahrheit. Deshalb steht geschrieben, alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und darum bitten wir auch heute um die Leitung des Heiligen Geistes, um Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, dass die Gemeinde das Zeugnis würdig tragen und den Dienst ausrichten kann. Wir verbinden damit die Bitte zu Gott, wie er den Dienst seines Boten, seines Knechtes, seines Propheten begleitet und bestätigt und auch uns verheißen hat. In Markus 16, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Geliebter Herr, wir bitten ja nur das, was du uns verheißen hast, dass es wahr wird, ja, dass es Realität wird. Während wir so die Häupter neigen, aber die Herzen öffnen, lasst mich fragen, ob wir besondere Gebetsanliegen in unserer Mitte haben. Von den anderen Anliegen haben wir gehört, es ist noch ein Anliegen. Ein Bruder liegt im Krankenhaus und zwei Herzkranzgefäße sind schon außer Funktion und die dritte nur noch ein ganz wenig. Und er bittet, dass wir seiner im Gebet gedenken. Dann sind noch andere Gebetsanliegen. Doch lasst mich fragen, wer ist heute hier, der Gott bei seinem Worte nehmen und im Glauben die Rettung, die Heilung, die Befreiung, was immer es sein mag, aus der Hand Gottes entgegennehmen möchte? Wir brauchen Versammlungen, die nicht so enden, wie sie beginnen, sondern mit der göttlichen Antwort, mit der Bestätigung des Wortes an allen, am Geist, Seele und Leib geschehen, dass Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Während wir so stille vor dem Angesicht Gottes sind, hab den Mut, heb kurz die Hand. Wer ist? Dankeschön, danke, danke, danke. Gott, der Herr, sieht all die Hände. Gott sieht all die Herzen. Sind doch sehr viele Anliegen, die wir Gott bringen können und bringen werden. Lasst uns doch zuerst noch einmal singen. Glaube nur, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue, für dein heiliges Wort. Wir danken dir, geliebter Herr, dass du dich uns geoffenbart hast. Völlige Enthüllung, völlige Offenbarung Jesu Christi. Geliebter Herr, wir danken dir für die Sendung deines Knechtes und Propheten. Wir danken dir für alle Apostel, für alle Propheten. Wir danken dir für das Alte und das Neue Testament. Wir denken an das, was du verheißen und erfüllt hast. Geliebter Herr, wie treu bist du, wie groß bist du, dass du mit uns wie ein Freund mit seinem Freunde redest, dass du uns dein Wort frisch vom Thron offenbarst und uns die Zusammenhänge zeigst. Geliebter Herr, es ist Gnade und nochmals Gnade. Wir danken dir für den Tag des Heils. Wir danken dir für die Heilsbotschaft. Wir danken dir für die Gnade, die du uns geschenkt hast. Und jetzt, geliebter Herr, bitten wir für alle, die in Not sind, für alle Kranken, auch für alle, die von einer anderen Macht gebunden sind, sich selber nicht lösen, nicht frei machen können. Schenk Gnade, dass dein Wort, das Wort der Vollmacht, das Wort vom Kreuz in solch gewaltiger Weise ergeht, dass Gebundene frei werden und Menschen, die vom Feind überwältigt sind, frei werden. Geliebter Herr, dein Wort ist ein Allmachtswort. Das Wort vom Kreuz ist das Wort vom Sieg Gottes über alle Gewalt Satans durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so dürfen wir in deinem Namen die Freiheit verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, das Heiljahr, in dem alle frei ausgehen können. Geliebter Herr, mach aller Versklavung ein Ende und führe uns in die Freiheit der Kinder Gottes. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, allmächtiger Gott. Du bist gegenwärtig. Und alle Gebetsanliegen, die bereits gebracht wurden, hast du erhört. Heile, befreie, segne, schenk Glauben und neuen Mut. Dir, unserem Herrn und Erlöser, sei heute Dank gesagt für das teure Blut des Lammes, für das heilige Wort Gottes, für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Heilige Salbung, bleibe auf uns ruhen. Göttlicher Tröster, leite all mein Tun. Geliebter Herr, heute beten wir hier ganz öffentlich, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und gib uns unser täglich Brot immer wieder. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Möge dein Reich mit Macht hereinbrechen und deine Gemeinde zum Anfang zurückgebracht werden. Du bist Gott, du bist Gott. Halleluja! Und du wachst über deinem Wort. Wir danken dir, du wachst über uns, die wir dein Wort glauben. Gelobt und gepriesen seist du. Verbinde uns miteinander und mit dir. Du das Haupt und wir die Glieder, du das Licht und wir die Ausstrahlung dieses Lichtes, du das Wort und wir die Verkündiger des Wortes. O geliebter Herr, habe innig Dank für das, was du gegenwärtig weltweit tust. In Abraham wolltest du alle Geschlechter der Erde segnen. Am Pfingsttage waren die Bewohner der Erde, der damals bekannten Erde, versammelt, o Herr. Auch wir sind versammelt aus verschiedenen Völkern und Sprachen. Wir danken dir, dass du zu uns, zu einem jeden in seiner Sprache verständlich redest. Wir danken dir, dass wir dein Reden verstanden haben. Gelobt und gepriesen seist du, geliebter Herr. Es fällt mir schwer, aufzuhören. Ich möchte nochmal danken, mit all meinen Brüdern und Schwestern danken, denn du hast dein Volk gnädig heimgesucht und hast uns gesegnet. Segne weltweit in allen Völkern, Sprachen und Nationen und vollende du deine Gemeinde in Kürze, denn die Zeit ist nahe. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit. Deine Wiederkunft steht nahe bevor. Wir dürfen unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Gesegnet sei dein Volk in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Gesegnet alle, die da hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Gesegnet alle, die da glauben, wie die Schrift sagt. Halleluja! Gelobt und gepriesen seist du, o Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Wir haben es von Herzen gesungen. Wir glauben es, weil Gott es verheißen hat. Er hat beides verheißen, früh und spätreden. Er hat es verheißen. Er kann nicht anders, er wird es tun. Und wir glauben von ganzem Herzen, Gott ist treu, er hält, was er verspricht. Gedenkt besonders meine in euren Gebeten. Ich weiß gar nicht mal genau, wo es jetzt überall hingehen wird. In jedem Fall die Karibik. Die Karibik ist im Juni im Programm, ich hoffe im Programm Gottes. Gedenkt einfach meine und unser, die wir am Worte dienen. Es geht nach Guadeloupe, es geht nach Port-au-Prince, es geht in einige Länder in der Umgebung und Gott, der Herr, wird Gnade schenken und wird segnen. Darf ich mit euren Gebeten rechnen?
Amen.
Amen. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für alle deine Worte. Und ich bitte dich ganz besonders, schenk uns Gnade, dass wir alle Worte in einem feinen und guten und gläubigen Herzen bewahren, bewegen, dass wir sie tragen, bis wir hineingetragen werden in alle Erfüllung dessen, was du in deinem Worte verheißen hast. O du ewig treuer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du hast dich uns persönlich geoffenbart, wie bei Abraham, du hast dich mit ihm gesetzt, hast mit ihm geredet, gegessen und getrunken. Geliebter Herr, wie oft bist du in unsere Mitte gekommen, hast mit uns geredet. Wir durften an deinem Tische sitzen und uns speisen, laben an den kostbaren Gütern Gottes. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Doch wir haben begriffen, dass nur die Braut hören wird, was der Bräutigam sagt. Deshalb bitte ich dich, geliebter Herr, wenn jetzt in Erfüllung geht, der Geist und die Braut sagen, komm, lass mich dazugehören.
mögen alle dazugehören, dass der Geist und die Braut sagen können, eine Stimme erheben, geliebter Herr, du ewig treuer Gott, nochmals danken wir dir von Herzen, auch für diesen Tag, den du gemacht hast, ein Pfingsttag, Erinnerung und Erlebnis zugleich. An das, was du damals getan, in der Zwischenzeit und heute mit uns und an uns und durch uns aus Gnaden tust. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank für alles. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.